Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bundeszwang. Mittel des wehrhaften Rechtsstaats. Von Leon Fried.
Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.
Mit Spannung schauen wir also heute auf die Zahlen, die der MDR Sachsen-Trend ergeben hat. Und danach würden sich Stand jetzt CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.
Wäre am Sonntag Landtagswahl, käme Woidkes SPD punktgleich mit der CDU auf 19%. Beide landen hinter der AfD.
23% der Befragten würden sie laut Brandenburg-Trend wählen.
Laut der heute vorgestellten Umfrage, dem Thüringen-Trend, hat die Regierung bei weitem keine Mehrheit mehr.
Stärkste Kraft mit 28% wäre die AfD.
Spitzenreiter in den Umfragen ist die AfD und damit eine Partei, die in allen drei Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In Thüringen und Sachsen stufen die jeweiligen Landesämter des Inlandsnachrichtendienstes sie sogar als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Schon vor Monaten hat Thüringens Innenminister Georg Mayer von der SPD vor einer Minderheitsregierung unter Führung eines Ministerpräsidenten Björn Höcke gewarnt. Dem thüringischen AfD-Chef würde dazu in einem dritten Wahlgang im Erfurter Landtag schon eine relative Mehrheit der Stimmen reichen. Wegen einer uneindeutigen Vorschrift in der Landesverfassung könnte er womöglich sogar ins Amt kommen, selbst wenn auf ihn mehr Nein- als Ja-Stimmen entfallen.
Wir haben mit der AfD eine Partei, die immer auch gerne solche Möglichkeiten nutzt, um Verunsicherung und Chaos zu stiften, vielleicht sogar eine Verfassungskrise auszulösen. Wir schlafwandeln uns in ein Desaster.
So Mayer. Was aus Sicht von Thürings Innenminister ein Desaster wäre, würde für die AfD ihren bisher größten Erfolg bedeuten. Eine Regierungsbeteiligung auf Landesebene. Erst vor kurzem hat AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla im ARD-Sommerinterview erläutert, welche Sofortmaßnahmen seine Partei in diesem Fall, insbesondere in der Asylpolitik, ergreifen würde.
Restriktive Grenzkontrollen und auch der Verteilungsschlüssel, der in Deutschland existiert, das kann eine thüringische Landesregierung sehr wohl zurückweisen.
Sie haben eben gerade den Verteilschlüssel angesprochen. Ich erkläre das mal kurz. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Da wird nach sozusagen Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl werden die Flüchtlinge in Deutschland verteilt. Das würden Sie nicht mehr mitmachen.
Das würden wir nicht mehr mitmachen. Ich denke, es ist wichtig, dass die ersten Bundesländer aus diesem Verteilschlüssel auch ausscheren, um auch Druck auf eine Bundesregierung zu machen, damit diese Politik endlich geändert wird.
Was der AfD-Chef hier ankündigt, ist jedoch vom geltenden Asylrecht nicht gedeckt. Eigenmächtig abweichen darf ein Bundesland vom System zur Verteilung Geflüchteter nämlich nicht. Zwar erlaube das Asylgesetz den Ländern, gemeinsam ein Abkommen über einen neuen Verteilschlüssel zu schließen, erklärt Elisabeth Badenhausen-Fähnle, Leiterin des Ludwigsburger Instituts für Ausländer- und Flüchtlingsrecht. Aber
da die Länder aber bisher kein Verwaltungsabkommen geschlossen haben, wird die Aufnahmequote auf der Grundlage des Königsteiner Schlüssels errechnet. Einzelne Bundesländer können sich nicht einseitig von dieser Verpflichtung lösen.
Doch einige Experten befürchten, dass eine AfD-Landesregierung ihre Vorstellungen in der Asylpolitik auch im Widerspruch mit den Gesetzen durchsetzen würde. So etwa der Politikwissenschaftler Hajo Funke in einem Interview mit dem SWR Anfang Januar.
Die Migration, die nach Höcke auf Null gehen soll und wozu er empfiehlt, diesen wunderbösen Satz einer wohltemperierten Grausamkeit. Mhm. Wenn sie das durchziehen in zwei Ländern, kommt es zum Konflikt zwischen Bund und Land, weil mindestens der Bund und eigentlich auch die Länder gehalten sind, die Grundlagen des Asylvertragssystems umzusetzen.
Ein Konflikt zwischen dem Bund und einem Bundesland, weil eine Landesregierung sich weigert, im Einklang mit dem geltenden Recht zu handeln. Welche Auswege gäbe es aus dieser Situation? Der Rechtswissenschaftler Stefan Martini von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel hat sich damit intensiv auseinandergesetzt. Und auch seine Studierenden hat der Juradozent veranlasst zu überlegen, welche Gegenmaßnahmen der Bund ergreifen könnte. Für eine Hausarbeit im Staatsrecht hat Martini im vergangenen Wintersemester ein fiktives Szenario entworfen.
Stellen wir uns vor, es gibt eine Kommunalwahl und eine rechtsextreme Partei gewinnt sie und stellt den Bürgermeister oder den Landrat. Und dann verspricht die gewählte Person an Asylbewerber, keine Leistung auszuzahlen. Und dann weist er eben die Mitarbeiter in den Behörden an, keine Leistung auszuzahlen, worauf die Asylbewerber aber Anspruch haben nach einem Bundesgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Ein fiktives, aber kein ganz fernliegendes Szenario. Denn damit es soweit kommt, würde es schon genügen, dass einige Politiker umsetzen, was sie öffentlich äußern. Politiker wie der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Anton Baron.
Herr Baron, die konkrete Situation, die wir gerade eben gesehen haben in Lörrach, wie würden Sie da als Ortsvorsteher?
Im SWR-Fernsehen wird der im vergangenen Herbst gefragt, wie er als kommunaler Amtsträger mit steigenden Geflüchtetenzahlen umgehen würde. Seine Antwort?
Der Landrat kann durchaus mal die Flüchtlinge zurückschicken zur Landesregierung, ja, zum Regierungspräsidium, wenn sie diese zurückweisen, weil irgendwann muss Schluss sein.
Und weiter?
Ich sag ja, man muss auch irgendwo Zeichen setzen. Es wäre ein erstes Zeichen, dass der Landrat da auch mal ein Machtwort spricht.
Ein Machtwort, das allerdings im Widerspruch steht zur geltenden Rechtsordnung. Asylrechtsexpertin Elisabeth Badenhausen-Fähnle.
Bei der Zuweisung von Flüchtlingen haben weder die Kommunen selbst noch die Flüchtlinge ein Mitspracherecht. Die Unterbringung und Versorgung wird ihnen vielmehr als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisungen übertragen.
Normalerweise stellen die Kommunalaufsichtsbehörden der Länder sicher, dass die Gemeinden und Landkreise dieser Verpflichtung nachkommen. Aber Stefan Martini hat in seinem Szenario auch den Fall durchgespielt, dass eine autoritär-populistische Landesregierung derartige Rechtsverstöße hinnimmt.
Also in unserem Fall war es eben die Landesregierung, die sich geweigert hat, da tätig zu werden. Also die Landesbehörden, die die Kommunen und die Landräte dann beaufsichtigen. Und dann könnte wiederum die Bundesebene, also die Bundesregierung, versuchen einzugreifen. Und für solche Fälle ist dann der Bundeszwang geschaffen worden.
Der Bundeszwang, ein relativ unbekanntes Instrument des wehrhaften Rechtsstaats. Mit ihm soll im Zweifelsfall zwangsweise durchgesetzt werden, dass sich ein Bundesland an die Verfassung und an die Bundesgesetze hält. Geregelt ist der Bundeszwang in Artikel 37 des Grundgesetzes, wo es wörtlich heißt:
Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.
Diese notwendigen Maßnahmen können Experten zufolge so weit gehen, dass der Bund vorübergehend selbst anstelle des rechtswidrig handelnden Bundeslandes Gesetze beschließt und verwaltend tätig wird. Denkbar sind auch Finanzsperren. Dann würden Gelder nicht mehr fließen, die dem Bundesland eigentlich zustehen.
Oder, was auch möglich ist, einen Beauftragten einzusetzen, der dann an die Stelle rückt der Person, die sich weigert zu handeln und die Bundesgesetze umzusetzen.
So Rechtswissenschaftler Stefan Martini von der Uni Kiel.
Juristinnen und Juristen sind sich teilweise auch uneinig, welche Maßnahmen unzulässig sind. Bei der Bundespolizei haben wir so einen Fall. Ich denke, das ist jedoch möglich, die Bundespolizei einzusetzen oder die Landespolizeien anderer Bundesländer.
Im Konfliktfall müsste das Bundesverfassungsgericht überprüfen, ob eine solche Maßnahme des Bundes zulässig ist. Auf historische Erfahrungswerte lässt sich nicht zurückgreifen. Seit Bestehen der Bundesrepublik ist der Bundeszwang noch kein einziges Mal angewendet worden. Ein Blick ins Ausland genügt jedoch, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Anwendung des Bundeszwangs in der Praxis aussehen könnte. Am 27. Oktober 2017 erklären die Mehrheitsfraktionen im Regionalparlament der autonomen spanischen Region Katalonien einseitig die Unabhängigkeit vom Zentralstaat. Vorangegangen ist ein Referendum, das spanische Verfassungsgericht jedoch als verfassungswidrig ansieht. Noch am Tag der Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Regionalparlaments tritt Spaniens damaliger Ministerpräsident Mariano Rajoy vor die Presse und erklärt:
Ich habe das katalanische Parlament aufgelöst. Am 21. Dezember wird in dieser autonomen Region neu gewählt.
Auch die Regionalregierung wird damals abgesetzt. Ihre Funktion übt vorübergehend die spanische Zentralregierung aus, der damit auch die Kontrolle über die katalanische Verwaltung zufällt. Alle Maßnahmen erfolgen auf der Grundlage des Artikels 155 der spanischen Verfassung, einer Vorschrift, die nicht nur zufällig an den deutschen Bundeszwang erinnert. Denn Artikel 37 des Grundgesetzes hat als Vorbild gedient und wurde in Teilen wortgleich in die spanische Verfassung übernommen. Zwar sind Experten sich einig, dass es in Deutschland ausgeschlossen wäre, auf Grundlage des Bundeszwangs eine Landesregierung abzusetzen oder ein Landesparlament aufzulösen, ein Bundesland unter die Zwangsverwaltung des Bundes zu stellen, das ginge aber sehr wohl. Auch unter spanischen Verfassungsjuristen gibt es Zweifel, ob die sehr weitgehenden Zwangsmaßnahmen der Regierung Rajoy 2017 noch mit der Verfassung vereinbar waren. Viele erkennen jedoch an, dass sie letztlich verhindert haben, dass sich Katalonien vom spanischen Zentralstaat abspaltet. Doch es gibt auch sehr grundsätzliche Kritik am Vorgehen der spanischen Zentralregierung.
Die Wege der Kooperation sind eben nicht ausgeschöpft worden. Es ist ja nie wirklich unter der Regierung von Rajoy zu einem Dialogprozess gekommen. Also ich würde sagen, man hat nicht die vollen Möglichkeiten der Verhandlung ausgenutzt, weil die damalige spanische Zentralregierung hier auf Blockade geschaltet hat.
Sagt der Politikwissenschaftler und Spanien-Experte Günther Mayhold von der Freien Universität Berlin. Auch mit Blick auf Deutschland raten einige Verfassungsjuristen hierzulande davon ab, Mittel anzuwenden, wie sie der Bundeszwang erlaubt. Hartmut Bauer, emeritierter Professor für Verfassungsrecht, warnt etwa, die Anwendung des Bundeszwangs sei ein Spiel mit dem Feuer. Denn
die Länder haben natürlich ein historisch gewachsenes Selbstbewusstsein und die finden das nicht besonders ansprechend, wenn ihnen damit Zwangsmitteln entgegengetreten wird, sodass solche Konflikte, wenn sie dann mit Zwangsmitteln ausgeführt werden, sehr schnell dazu führen können, dass dieser Grundkonsens über die bundesstaatliche Ordnung gestört wird. Und es gibt dafür eben auch historische Beispiele.
Eines dieser Beispiele ist die Reichsexekution des Artikels 48 der Verfassung der Weimarer Republik. Norbert Frey, Historiker an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Es hat in der Geschichte der Weimarer Republik einige Anwendungen dieser Interventionsmöglichkeit des Reichs gegenüber den Ländern gegeben. Allerdings fällt auf, dass es immer nur Anwendungen nach links gewesen sind, nämlich zuerst 1919 gegen die Münchner Räterepublik. Da wurden Truppen eingesetzt. Im Krisenjahr 1923 die Reichsexekution gegenüber Sachsen, als eben dort die SPD und KPD-Regierung sozusagen aus der Sicht der Reichsregierung eine Bedrohung darstellte und die Truppen losgeschickt wurden. Und dann 1932, das ist vielleicht das bekannteste, der Schlag des Papenkabinetts gegen das SPD-geführte Preußen.
Der sogenannte Preußenschlag. Die Reichswehr besetzt damals auf Geheiß der Reichsregierung das preußische Regierungsviertel. Offiziell wird das damit begründet, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sei, wegen gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen den Kommunisten und Truppen der nationalsozialistischen SA. Für Reichskanzler Franz von Papen und Reichspräsident Paul von Hindenburg ein Vorwand, Preußens geschäftsführende sozialdemokratische Landesregierung abzusetzen,
die für die Rechten ein Problem darstellte, vor dem Hintergrund der relativ lange, relativ klaren Politik, die dort gegenüber der NSDAP gefahren worden war. Und dieses reaktionäre Kabinett von Papen, dem Kabinett der Barone, wie auch gesagt worden ist, das entledigt sich jetzt mit dieser Möglichkeit, dieser preußischen Instanz, die dazwischenfunken konnte auf dem Weg in die Ablösung der Weimarer Republik, in die Entparlamentarisierung der Weimarer Republik.
Die Entmachtung der preußischen Landesregierung und die Zentralisierung der Macht bei der Reichsregierung werden nie mehr zurückgenommen. 1933 kommt Hitler an die Macht und vollzieht die Gleichschaltung aller staatlichen Gewalt. Diese historische Erfahrung habe später dazu geführt, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes zurückhaltend waren, als es darum ging, den Bundeszwang in die neue Verfassung aufzunehmen, erklärte emeritierte Juraprofessor Hartmut Bauer. Beim sogenannten Verfassungskonvent von Herrenchiemsee habe man intensiv darüber diskutiert, auf den Bundeszwang zu verzichten. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bund und den Ländern sollten, so die Überlegung, ausschließlich vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragen werden. Im Ergebnis habe man sich dann aber doch für den Bundeszwang entschieden.
Weil man gesagt hat, es mag ja in Ausnahmesituationen mal so sein, dass man keine Zeit hat, um gerichtliche Entscheidungen herbeizuführen. Und in diesen Situationen sei es angemessen, noch den Bundeszwang vorzuhalten, auch wenn er dann vielleicht gar nicht so rabiat eingesetzt wird.
Tatsächlich wurde der Bundeszwang im Vergleich zur Reichsexekution der Weimarer Reichsverfassung entmilitarisiert. Der Einsatz der Bundeswehr gegen ein widerspenstiges Bundesland wäre heute verfassungswidrig. Auch wenn der Bundeszwang seit Bestehen des Grundgesetzes nie zum Einsatz gekommen ist, war er stets so etwas wie ein Knüppel im Sack, erklärt Hartmut Bauer. Eine Drohkulisse also, die zuletzt im Jahr 1987 vom damaligen Bundesumweltminister Walter Wallmann beschworen wurde.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Thema heute: Verfassungsstreit um die Hanauer Atomfabrik. Wallmann droht Hessen mit Bundeszwang.
Der Saarländische Rundfunk berichtet damals über einen Konflikt zwischen Bundesregierung und hessischer Landesregierung. Die rot-grüne Koalition in Wiesbaden weigert sich, einer Atomfabrik eine Betriebserlaubnis zu erteilen.
Heute wurde aus Bonn bekannt vom Bundesumweltministerium, dass man eine Ablehnung der Genehmigung nicht hinnehmen wolle. Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik, wohl ein Streit, ein Verfassungsstreit zwischen Bund und Land.
Damals bleibt es bei einer Drohung mit dem Bundeszwang. Die rot-grüne Koalition in Hessen zerbricht am Atomstreit. Die Betriebsgenehmigung wird erteilt. Zwangsmittel werden nicht ergriffen. Viele Jahre hat der Bundeszwang danach keine Rolle mehr gespielt. Vor den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen aber wird wieder über dieses Instrument des wehrhaften Rechtsstaats diskutiert. Denn viele Experten blicken mit Sorge auf ein mögliches Erstarken autoritär-populistischer Kräfte in den drei Bundesländern. Auch der Jurist Hartmut Bauer hält größere Spannungen zwischen dem Bund und einigen Ländern in Zukunft durchaus für vorstellbar. Trotzdem bleibt er skeptisch, was die Anwendung des Bundeszwangs anbelangt.
Ich würde allerdings auch in der Konstellation dafür plädieren, dass man solche Kontroversen dann gerichtlich austrägt, beim Bundesverfassungsgericht insbesondere.
Doch in den Reihen der AfD gibt es immer wieder Stimmen, die verbindliche Gerichtsentscheidungen nicht anerkennen wollen. So sagte etwa die heutige AfD-Europaabgeordnete Irmhild Bosdorf auf einem Parteitag im vergangenen Jahr:
Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration. Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt.
Auch der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke hält sich mit Kritik an der Justiz nicht zurück. Anlass waren die Anklagen gegen ihn wegen des Verwendens einer verbotenen SA-Parole. In einem Videostatement sagte Höcke:
Und ich verspreche euch, wenn die AfD an der Regierung ist, dann werden diese politischen Schauprozesse aufgearbeitet werden. Dann wird es wieder eine neutrale Justiz geben. Dann werden wir wieder eine ordentliche Rechtspflege haben. Dafür werden wir sorgen. Und wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen. Wir müssen da jetzt durchgehen und wir werden da gemeinsam durchgehen.
Die Äußerung wollte der zuständige Staatsanwalt in dem Verfahren vor dem Landgericht Halle als Drohung verstanden wissen, die Justiz zu säubern. Was also, wenn die AfD tatsächlich die Regierung eines Bundeslandes stellen und Gerichtsentscheidungen bewusst ignorieren würde? Wären Zwangsmaßnahmen dann unausweichlich?
Also auf der ganz zurückgezogenen Linie einer Ultima Ratio des allerletzten Mittels kann ich mir vorstellen, dass man das noch vorhalten sollte. Und so steht es ja im Grunde auch in der Verfassung als Vorsorgenorm, als Auffangnorm für ganz besonders gelagerte Ausnahmefälle.
Sagt der emeritierte Verfassungsrechtler Hartmut Bauer. Stefan Martini, der an der Uni Kiel Jura lehrt und den Bundeszwang zum Prüfungsstoff gemacht hat, wünscht sich, dass die Politik Vorkehrungen trifft für entsprechende Ausnahmesituationen. Auch im Interesse von Minderheiten, die ganz besonders ins Visier einer neuen Landesregierung geraten könnten.
Sobald es auf die Landtagswahlen in diesem Jahr im Herbst zugeht, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man garantiert, dass alle Menschen gleich von Gesetzen profitieren können und Ansprüche durchsetzen können, die ihnen zustehen. Darauf sollte man sich auf Bundes-, aber auch auf Landesebene vorbereiten.
Das war der Hintergrund. Bundeszwang, Mittel des wehrhaften Rechtsstaats von Leon Fried. Redaktion Johanna Herzing.